So, dann mache ich mal weiter. Es geht jetzt in ein nicht ganz anderes, aber doch deutlich unterschiedenes Gebiet. Es geht immer noch um Bilder, aber ganz speziell um Bewegtbilder. Und wenn man die Folge der Medien so anschaut, die wir diskutiert haben, über Text geredet, dann über Audio geredet, Töne, dann über Bilder, ganz ausführlich über Bilder und jetzt kommen noch die Bewegtbilder, dann haben wir zunächst mal so den ersten Rundschlag über die Medien durch. Wir werden uns dann noch ein bisschen mit Vektorgrafik befassen, aber das kommt im Kontext dann einer speziellen Sprachfamilie, nämlich XML. Und dann geht es auch schon so langsam aufs Ende der Vorlesung und des Stoffs zu. Also jetzt zu den Medien nochmal Bewegtbilder. Und da spielt natürlich eine ganz große Rolle der MPEG-Standard, den wir schon mal bei Audio getroffen haben. Und wie gehabt ist kein Bild da und wie gehabt ist das Bild jetzt hier. Bewegungswahrnehmung als erstes und also ganz allgemein, was sind die Prinzipien, die dem zugrunde liegen, dass wir Bewegungen sehen und dann Kompressionsverfahren, ganz speziell das MPEG und ein bisschen was weiter noch über verschiedene Videodatenformate. Literatur dazu ist verschiedenes, gerade die unteren beiden Bücher für Leute, die es wirklich ganz genau wissen wollen. Das erste Buch, denke ich, kann man ganz gut empfehlen. Das habe ich an anderen Stellen auch schon empfohlen. Das ist so ein Überblicksbuch. Also stand auch mal als das Beispiel, zum Beispiel bei der Wavelet-Kompression war aus dem Buch. Das ist ein ganz relativ leicht zugängliches deutschsprachiges Taschenbuch. Ja, Bewegungswahrnehmung bei Bildern, da denkt man natürlich gleich an Film. Und das ist ja auch die haupttechnische Möglichkeit, Bewegungen aufzuzeichnen. Prinzipiell ist es so, dass so eine Bewegungswahrnehmung natürlich auch eine Sache ist, die unser Gehirn irgendwie ermittelt. Ja, das heißt, es ist eine Bewertungsleistung unseres Gehirns und es kann durchaus sein, dass wir bestimmte Dinge anders sehen, als sie wirklich sind. Dass also ein physikalisch anders verlaufender Vorgang für uns so interpretiert wird, wie wir uns die Bewegung vorstellen. Also ein klassisches Beispiel ist ein Fahrrad, von dem ein Paket runterfällt. Wir werden immer so das Gefühl haben, dass das Paket nach unten fällt, weil wir an die Erdbeschleunigung gewöhnt sind und Dinge fallen einfach nach unten, dass das sozusagen so eine Kurve nach hinten macht, weil es eben noch den Impuls vom Fahren mit dabei hat. Das können wir fast nicht sehen oder wenn die meisten Beobachter, wenn man sie fragt, nicht als Beobachtung wahrnehmen oder wiedergeben. Naja, dass wir nun, wenn wir Bildfolgen betrachten, Bewegungseindruck haben, das kennt jeder eigentlich vom ganz einfachen Daumenkino. Das geht also mit ganz einfachen mechanischen Geräten schon und ist auch sehr früh technisch schon genutzt worden. Also der Cinematograph von den berühmten Brüdern Lumière, das war also vor 1900. Und dabei geht es natürlich beim Bewegungseindruck um die Frage, wie schnell wechseln die Bilder. Je schneller die wechseln, grob gesagt, umso besser, glatter der Bewegungseindruck. Und das Maß dafür ist die Framerate, die Bildrate, also Frames per Second, FPS, Bilder pro Sekunde, ist das Maß, mit dem wir nun letztlich messen, wie schnell die Bilder wechseln. Das ist so, dass wir physiologisch irgendwo bei den 50 bis 60 Bildern pro Sekunde liegen, bei denen wir wirklich einen Bewegungseindruck haben. Spätestens bei 100 Bildern pro Sekunde kann kein Mensch mehr irgendwelche Zwischenstufen wahrnehmen. Prinzipiell noch eine Bewegungswahrnehmung möglich, ist allerdings so ein bisschen unter Anstrengung, ist in dem Bereich 25 bis 30 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo in dem Bereich 50 Bilder pro Sekunde, was wir idealerweise haben sollten. Es gibt niedrigere Bildraten, die uns auch schon reichen, um zum Beispiel irgendwie auf was zu greifen, was mit einer Maus auf irgendwas zu zeigen. Da muss ich es nicht so schnell bewegen. Zum Beispiel 5 Hertz reichen durchaus aus, um eine Koordination unserer Muskeln sozusagen mit der optischen Wahrnehmung zu erreichen. Ja, wie passiert die Bewegungswahrnehmung physiologisch? Es ist ja so, das haben wir uns beim Auge schon angeschaut, dass benachbarte Lichtsinneszellen miteinander verschaltet sind. Das heißt, ein besonders heller oder besonders dunkler Punkt in der Wahrnehmung, der wandert von der einen zur anderen Stelle, der ist lokal auch feststellbar, diese Veränderung, dass das sozusagen sich lokal verschiebt. Das ist vermutlich einer der Hinweise, in welche Richtung sozusagen sich Objekte bewegen. Letztlich ist es so, dass wir Objekte ja nur in einem ganz, ganz kleinen Bereich, nämlich in der sogenannten Fovea, dem scharf, dem gelben Fleck, wo wir wirklich scharf sehen, wirklich wahrnehmen können. Das heißt, wir müssen im Prinzip, um Bewegungen wahrzunehmen, unser Auge nachführen. Das heißt, es ist eine Muskelleistung, die da passiert, dass wir tatsächlich das Auge zumindest auf ein bewegtes Objekt mitführen. Das kennen Sie bei den Tennisspielen, das ist ganz auffällig, ne, wie das, wenn man dem Ball folgt. Aber auch wenn eine Szene sozusagen an uns vorbeifährt, ganz langsam, was weiß ich, eine Kutsche vorbeifährt oder ein Schwenk im Kino über die Szene, auch da ist es so, dass die Fovea sozusagen dem mitfolgt, dem Bild. Und das heißt, das ist im Prinzip eine Muskelleistung mit einer Objektverfolgung. Es gibt noch zwei weitere Muskelleistungen, die auch sozusagen beeinflusst sind, Muskelveränderungen, die einen Einfluss darauf haben, was die räumliche Wahrnehmung vor allem betrifft. Die haben mehr mit der Tiefe zu tun. Das eine ist die Vergenz, das ist also die Möglichkeit, sozusagen die Augen in einem gewissen Grad, die Augenachsen zusammenzuführen, also im Extremfall zu schielen, aber in schwächerer Form gibt es das natürlich auch. Und das zweite ist die Akkommodation, einfach das Scharfstellen, das ist das Verändern der Form der Linse auf verschiedene Entfernungen. Die haben beide mit der tiefen Wahrnehmung zu tun. Und wenn wir uns natürlich in der Umgebung bewegen, dann haben wir also alle drei Dinge. Wir haben die Nachverfolgung von Objekten, indem wir einfach die Fovea nachführen. Wir haben Divergenz, dass wir eben auf nahe Dinge schauen, indem wir ein bisschen die Augen sozusagen näher zusammenführen müssen, also in die Ferne, was sie paralleler sind. Und wir haben die Scharfstellung sozusagen, die Akkommodation. Jetzt ist die Frage, wann ist so ein Bewegungseindruck, den uns irgendwie bewegte Bilder, schnell wechselnde Bilder simulieren, wann ist denn der natürlich? Und dafür hat sich dieser Begriff der Immersion eingebürgert. Den trifft man oft. Also Immersion heißt irgendwie das Eintauchen in die Situation. Wie stark fühlt man sich dann in der realen Situation? Das ist bei den ganz klassischen Ausgabegeräten relativ stark begrenzt. Also man hat zum Beispiel schon mal das Problem, dass man Bewegung hat und keine Beschleunigungswahrnehmung dazu. Also normalerweise, wenn man sich bewegt, insbesondere schnell bewegt, zum Beispiel mit einem schnellen Fahrzeug bewegt, dann kriegt natürlich unser Gleichgewichtsorgan auch Informationen. Also denken Sie im Extremfall an eine Achterbahn oder so. Da haben wir also, wenn wir nur bloß die Bilder von der Achterbahn sehen, haben wir eine inkonsistente Information zu den Signalen. Also das kennen Sie auch, da gibt es ja so Rummelplatz-Spiele mit irgendwie einem sehr großen Bildschirm, wo man nur noch den Bildschirm sieht und eben irgendwie eine Szene, wo Leute dann in einem schnellen Auto auf ein Hindernis zu fahren, plötzlich gebremst werden, die Leute fallen alle nach vorne um, weil sie sozusagen irgendwie diesen physischen Eindruck, den Gleichgewichtsorgan sozusagen nachspielen und dann das Gleichgewicht verlieren, weil das eben nicht konsistent mit der Situation ist. Das ist also ein Problem. Das zweite Problem ist, dass wir natürlich Akkommodation und Vergenz komplett verlieren, weil wir haben immer diese Leinwand oder den Bildschirm und die ist in einer bestimmten Entfernung und auf die wird scharf gestellt. Und alles andere, was jetzt sozusagen suggeriert wird über Tiefe, passiert quasi hinter der Leinwand, in der Leinwand, dadurch, dass das eben scharf oder unscharf dargestellt wird. Aber unsere Augen müssen eben nicht mehr akkommodieren. Dadurch ist auch die Signalsituation für unser Gehirn natürlich inkonsistent. Also wir haben eigentlich damit schon eine ziemlich schwache Immersion insgesamt. Man könnte auf die Idee kommen, gerade wenn man jetzt ins Kino geht, das ist ja gerade sehr aktuell, dass das mit dreidimensionaler Ausgabe ein bisschen besser wird. Der Effekt ist aber immer noch vergleichsweise gering. Die Immersion ist immer noch nicht so furchtbar stark. Wir haben eben auch da vergleichsweise wenig mit Vergenz und Akkommodation zu tun. Das sind relativ kleine Differenzen, die da dargestellt werden. Und insbesondere das Problem mit der Beschleunigungswahrnehmung wird dadurch nicht gelöst. Also wer mal draußen im Gasteig in diesem sogenannten 4D-Kino war, dort wird schon ein Stückchen weiter in die Immersion gearbeitet, wenn man dort eben auch wirklich Beschleunigungsinformation hat, plus 3D-Kino, da wird's dann, kommt man dann langsam in den Bereich einer besseren Immersion. Ja, also Bewegtbilder sind jetzt zunächst mal reduziert, im vollen Wissen darum, dass das also keine sehr immersive Technik ist, einfach auf schnell aufeinanderfolgende Bilder, circa 50 pro Sekunde. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn mit solchen Bildfolgen technisch? Wie können wir also diese Video Aufzeichnungen, was nur Folgen von Bildern sind, wie können wir die geeignet ablegen? Ja, wir haben jetzt natürlich erstens sehr viele Daten und zweitens auch sehr viele Dimensionen. Also wir haben uns mit Bildern schon befasst und bei Bildern haben wir festgestellt, gibt es zwei Dimensionen schon mal, die zwei Bilddimensionen, horizontal und vertikal. Dann gibt es natürlich pro Pixel sozusagen eine Information, die möglicherweise auch wieder als mehrere Dimensionen verstanden werden kann, zum Beispiel Helligkeit und Farbe. Das ist aber alles nur ein Bild zuerst mal. Und dann haben wir noch die Zeitachse, also noch eine weitere Dimension. Also haben wir mindestens mal vier Dimensionen, mit denen wir umgehen müssen. Und man kann jetzt, wenn man diese Dimensionen anschaut, auch die Kompressionsansätze so ein bisschen klassifizieren. Man kann natürlich einerseits sich auf diese Zeitachse gar nicht einlassen und sagen, wir nehmen die einzelnen Bilder und kodieren jedes davon sozusagen als Einzelbild. Das nennt man eine Spatiale, Spatial-Kodierung oder auch Intra-Coding, also innerhalb des Bildes zu kodieren. Einfachster Ansatz wäre zu sagen, ist eine Folge von Bildern, jedes davon ist ein JPEG-Bild oder JPEG-2000-Bild. Ich habe dann gleich eine ganze Reihe, also diese Liste von Punkten, die hier stehen, von Punkten, die aufgeführt werden, DCT und DWT kennen wir schon, Vektorquantisierung und konturbasierte Kodierung kommen gleich. Der zweite Ansatz, der natürlich interessanter und neuartiger ist für Videokompression, ist, dass wir sagen, wir betrachten tatsächlich die Zeitachse, machen temporale Kodierung oder Interbildkodierung zwischen den Bildern und versuchen Redundanzen rauszukriegen, die sich zwischen einem Bild und dem nächsten Bild bewegen. Da gibt es vor allem Differenzkodierung und Bewegungskompensation, auch die, wenn wir uns jetzt genau anschauen, und die sind ganz wesentlich für MPEG. Also nochmal so visualisiert, räumliche und zeitliche Dimensionen sozusagen der Kodierung. Ja, also ein Konzept, das man verwenden kann, ist die Vektorquantisierung. Ich erwähne das deswegen, weil das in bestimmten Videocodecs, die verbreitet sind oder waren, die man es immer noch trifft, eine große Rolle spielt. Ich muss gleich dazu sagen, es spielt keine Rolle in MPEG, also nicht, wer da in der Überschrift MPEG stand, meinen, dass Vektorquantisierung in MPEG auch sein muss. Da steht ganz deutlich, das wird in zum Beispiel den Cinepak und dem Indio-Codec benutzt. Das sind also ganz klassische, hochkomprimierende Videocodecs. Der Begriff Codec, für den Fall, dass der noch nicht gefallen ist, das ist die Kombination Coder-Decoder, so ein Kunstwort. Und da geht es also um das, ja, die Software oder auch das Bauelement, das in unserem Fall ein Bild oder ein Bewegtbild kodiert in eine bestimmte Repräsentation und wieder dekodiert in ein Bewegtbild, das man wahrnehmen kann. Ja, was ist Vektorquantisierung? Das Bild dort oben versucht sozusagen die Idee mit den vielen, was sind das, Kirschen oder so, den vielen Früchten hier darzustellen. Da sind ganz viele ähnliche Bildbereiche da. Und ich suche sozusagen innerhalb des Bildes nach ähnlichen Strukturen. Das heißt, ich versuche Stellen zu finden in dem Bild, in dem zwei Pixelmuster sozusagen, und zwar sagen wir 4x4 Pixelblöcke werden genommen, in dem die gleich sind oder fast gleich sind. Und wenn bilde dann so Cluster quasi von ähnlichen Blöcken und die runde ich dann sozusagen, bilde einen Durchschnittsblock, aus denen ersetzt die gesamte Gruppe durch einen Durchschnittsblock. Und diese Bildblöcke, diese verschiedenen 4x4 Blöcke, die ich gefunden habe, für die vergebe ich auch laufende Nummern, wie in so einer Palette bei der Palettenkodierung und kann damit auch nochmal komprimieren. Das Ganze ist ein Kodierverfahren, das extrem lang braucht von der Kodierung her, weil ich natürlich im Prinzip jeden 4x4 Block des Bildes mit jedem vergleichen muss. Da kann man schon mit verschiedenen Techniken das ein bisschen beschleunigen, aber es ist zunächst mal ein sehr aufwendiges Verfahren. Das heißt, man hat in der Regel auch spezielle Hardware, die das wirklich kodiert, also wirklich Spezialsysteme. Die Dekodierung allerdings geht blitzschnell natürlich, weil ich bloß diese Indizes der Reihe nach habe, in die Tabelle eingreife, die anzeige. Das geht also eigentlich genauso schnell wie ein unkomprimiertes Bild anzuzeigen. Deswegen ist das ein bekanntes Verfahren, komprimiert sehr hoch, ist relativ alt bekannt, ist nicht wirklich besser als DCT und DWT, aber eben in der Bildquantisierung sozusagen gut eingeführt. Noch eine Spielerei vielleicht, die noch nicht so weit verbreitet ist, die in manchen Codex eingesetzt wird, die jetzt so mehr Forschungscharakter haben, in MPEG-4 so ein bisschen auch angesprochen ist. Das könnte mal spannend werden, nämlich konturbasierte Kodierung, dass ich ein Bild trenne in Bereiche, die sozusagen ein Objekt sind und die eine bestimmte Textur tragen. Das heißt, ich muss die Kontur des Objekts finden und die Textur beschreiben können. Und ein Versuch, den es dazu gibt, ist tatsächlich eine mathematische Transformation, die sozusagen ein Bild zerlegt in die Konturinformation und die Texturinformation. Und man kann sich vorstellen, die Konturen, das kann man zum Beispiel durch Bézier-Kurven beschreiben, die Texturen zum Beispiel durch ein Muster, wie man es bei Bildkodierung verwendet, also zum Beispiel bei DCT. Das ist tatsächlich interessant, wenn man das tatsächlich machen kann, also auch Objekte identifizieren kann, insbesondere wenn sie sich dann auch bewegen. MPEG-4 hat so ein bisschen Ansätze dafür da, das Ganze ist aber ein Forschungsbereich, kommt also auch in MPEG jetzt noch nicht wirklich vor. Sollte bloß mal klar machen, dass es verschiedenste Konzepte gibt, die man dort benutzen kann. Das waren jetzt mal zwei zusätzliche Ideen für Intra-Frame-Kodierung, das heißt innerhalb eines Bilds. Das, was jetzt tatsächlich für MPEG relevant ist, ist Inter-Frame-Kodierung, zwischen zwei Frames. Und dort gibt es eine ganz simple Idee, die eigentlich nach allem, was wir vorher angeschaut haben, nicht mehr so furchtbar aufregend ist, nämlich zwei aufeinanderfolgende Bilder werden sich in der Regel nicht so stark unterscheiden. Also kommt natürlich darauf an, wenn da gerade ein Schnitt ist, dann unterscheiden sie sich schon. Aber wenn das womöglich ein Standbild ist, dann unterscheiden sie sich gar nicht. Wenn das Bild ist, wo irgendwie ein Sprecher in der Mitte ist und der Hintergrund bleibt gleich, dann unterscheiden sie sich vielleicht bei dem Sprecher, wenn der irgendwie geht oder wackelt oder natürlich im Mund oder so. Aber auch da nur in wesentlich kleinen, in relativ kleinen Bereichen. Oder auch bei so einem Schwenk über eine Landschaft, da bleiben auch bestimmte Teile gleich. Der Himmel zum Beispiel bleibt gleich und so eine, was weiß ich, eine Straße oder so, über die man schwenkt, von der bleiben auch große Teile gleich. Das heißt, eine simple Idee ist, dass wir die zwei Bilder, die aufeinander folgen, vergleichen und das Differenzbild bilden. Und das ist hier grafisch dargestellt, visualisiert. Ich habe dann nachher auch noch eine Demo dazu. Das ist sozusagen das Startbild, das ist das Folgebild und das hier dazwischen, dieses etwas schwarz ausgefallene Bild, ist das Differenzbild dazwischen. So sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Das ist deswegen so schwarz, das hat man jetzt schon ein paar Mal, weil ein Wert 0 als komplettes Schwarz repräsentiert wird und wenn die Differenz 0 ist, also da, wo sich nichts ändert, dann ist das Bild schwarz und da, wo es heller wird, da gibt es sozusagen eine nicht-triviale Differenz und dann nur da, wo es ganz hell, also irgendwie weiß oder so wird oder in einer hellen Farbe ist, da ist eine sehr deutliche Differenz. Also man sieht zum Beispiel, das ist so ein Schwenk über die Szene, wo man hinter dem Baum, wo ein Stück Himmel, das hinter dem Baum versteckt war, wieder rauskommt und man sieht, dass das Stück Himmel, das hinter dem Baum war, hier natürlich wirklich als, ich mache nochmal kurz Licht aus, als hellblauer Himmel zu erkennen ist in dem Differenzbild. Das ist was, das eben vorher mit dem Baum komplett verdeckt war, fast schwarz war und jetzt kommt eben der hellblaue Himmel. Aber es ist so, dass das Differenzbild natürlich deutlich weniger Informationen umfasst als dieses zweite Bild. Das heißt, die Grundidee könnte sein, wir nehmen nur das erste Bild und das Differenzbild und brauchen dann nicht das zweite Bild hier nicht mehr abspeichern und haben damit Informationen gespart. Das ist eine sehr einfache Idee und die kommt eben tatsächlich in MPEG auch vor. Das kann man auch sehr elegant natürlich handhaben, weil wir können die einzelnen Bilder ja als Bilder wie mit JPEG kodieren. Und zwar sowohl das Originalbild hier, das ganz links, als auch das Differenzbild. Das hat zwar viele Schwarztöne, aber es ist ja auch wieder ein ganz normales Bild und das können wir ganz normal auch die DCT anwenden, Entropiekodierung. Und die wird dann auch diese großen schwarzen Flächen eben entsprechend optimal kodieren. Das heißt, wir haben an der Stelle mit einem ganz, ganz einfachen Trick sozusagen die vorhandenen Kodierungsverfahren besser zum Einsatz gebracht. Das ist sozusagen schon mal eine der Kernideen, die man in MPEG wirklich benutzt. Eine zweite Idee ist sozusagen eine Verfeinerung noch davon, nämlich Bewegungskompensation. Es ist ja so, dass sich einzelne Objekte auch von einem Bild zum anderen in der Position ändern. In dem Fall, wo man diesen Schwenk über die Landschaft hatte, ändert sich die Position von dem Baum zum Beispiel oder von dem Haus relativ zur Kamera oder auch von der Blume, die da in der Wiese steht. Das heißt, wir haben im Prinzip fast das gleiche Bild, wenn wir es ein bisschen verschieben würden. Das heißt, eine zweite Idee ist, gegen die Bewegung zu arbeiten, indem wir sozusagen versuchen herauszufinden, was hat sich um wie viel verschoben, also um welchen Bewegungsvektor. Und bevor wir das Differenzbild bilden, zuerst mal den Verschiebungsvektor anzuwenden und dann das Differenzbild zu bilden. damit haben wir sozusagen, also wenn man jetzt an den Schwenk denkt, wir schwenken nach rechts und haben also dann ein Bild, wo wir noch weiter links sind, ein Bild, wo wir weiter rechts sind. Und das Bild weiter rechts, das schieben wir sozusagen noch mal ein bisschen nach links, in der Hoffnung, dass es dann noch ähnlicher ist zu dem ersten Bild, zu dem Ausgangsbild. Und wir merken uns diesen Verschiebungsvektor und machen das Ganze natürlich wieder rückwärts, wenn wir das Ganze dekodieren. Verschieben wir es auch entsprechend wieder zurück. Also das wird tatsächlich benutzt in allen derzeit gängigen hochgradigen Kompressionsverfahren, MPEG 124 und den H261 bis 64 Standards. Das einzige Problem ist natürlich, diese Bewegung zu schätzen irgendwie. Da gibt es verschiedene Verfahren, insbesondere das Blockmatching ist eins, das ich jetzt so ein bisschen erklären will, aber es gibt auch andere Verfahren auch noch. Also stellen wir uns mal vor, wir haben ein Frame, Frame Nummer N, und in dem ist ein rundes Objekt, sagen wir mal ein Ball oder eine aufgehende Sonne oder irgend sowas. Dann haben wir ein Zielframe N plus 1, das wir damit vergleichen wollen. Der Algorithmus geht so, und das ist jetzt natürlich ein bisschen beschönigt hier, dass wir die Blöcke, die da eingezeichnet sind, dass die so schön zumindest im Zielframe auf das Objekt passen. Das muss natürlich nicht immer genauso passen. Ich teile das Bild in Blöcke auf und suche mir jeden Block aus dem Zielframe, das wird also vom Zielframe ausgehend gemacht, zum Beispiel diesen hier markierten Block, der irgendwie der zweite von oben und der zweite von rechts sozusagen ist, in dem also das linke untere Viertel von diesem Ball liegt. Also nehmen wir diesen Block und suche nach einem Teil sozusagen, nach einem Ausschnitt im Referenzframe, im linken Bild, der dem entspricht. Jetzt habe ich bewusst das Beispiel so gemalt, dass der Ball natürlich nicht genau wieder so in diesem Raster liegt. Ja, hier ist es ja so, dass der Mittelpunkt von diesem Ball genau an dem Kreuzungspunkt meines Rasters liegt. Hier ist es so, dass der schon ein bisschen verschoben ist. Das heißt, die ideale Stelle, um das zu finden, ist natürlich hier nicht ganz im Raster drin. Aber ich muss nach einer geeigneten Stelle suchen, was jetzt nicht ganz so einfach ist, weil ich muss natürlich jetzt auch wieder quadratisch sozusagen von der Komplexität her mit jedem Block meines Zielframes, nehmen und den im Prinzip mit allen möglichen Positionen im Referenzframe vergleichen und die dann noch irgendwie vernünftig beurteilen. Also was ist denn ein guter Match? Also indem ich zum Beispiel die mittlere Differenz der beiden Bilder, also den durchschnittlichen Differenzwert oder die mittlere quadratische Abweichung und irgend sowas ausrechnen. Also quadratisch deswegen, weil es in beiden Richtungen abweichen kann. Und irgendwann entscheide ich mich mal für einen solchen Frame, den ich als Best Match im Referenzframe ansehe. Und dann habe ich natürlich einen Vektor, der die Verschiebung beschreibt und den speichere ich ab für diesen einen Block. Das Ganze lässt sich noch ein bisschen beschleunigen, dadurch, dass der Algorithmus nicht in allen Details sozusagen auf dem komplett feinen Bild arbeiten muss, sondern der kann zuerst auf einem vergröberten Bild, wo zum Beispiel, wenn wir jetzt mit JPEG arbeiten, nur die DCT-Koeffizienten da sind, kann der ja zunächst mal versuchen, auf dem groben Bild, wo dann halt einfach weniger Punkte da sind, zunächst mal den entsprechenden Ausschnitt, den Best Match im Referenzframe zu finden oder zumindest Kandidaten dafür, eine Menge von Kandidaten, die dann genauer untersucht werden. Man merkt schon, dass das ein Algorithmus ist, den kann man sehr penibel betreiben, dann wird er sehr, 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 sehr aufwendig. Man kann ein bisschen beschleunigen, dann liefert aber keine ganz so gute Kompression, also nicht das Optimale. Also das ideale Ergebnis wäre jetzt das hier, dass man genau diese Stelle findet in dem Referenzframe und diesen Verschiebungsvektor an die neue Stelle aufzeichnet. Was man an der Stelle eben auch schon sieht, ist erstens mal, dass Kompression mit Bewegungskompensation ein sehr rechenaufwendiger Prozess ist. Wer das nicht glaubt, braucht bloß eben sich mal mit Videokompression befassen, irgendwie ein kleines Video drehen und das mit irgendeinem geeigneten Programm in MPEG komprimieren. Da kommt man ganz schnell mal in die Situation, dass auch ein schneller Rechner irgendwie stundenlang beschäftigt ist. Also das ist ganz aufwendig. Es ist auch so, dass der Aufwand skalierbar ist. Also ich kann mehr Aufwand spendieren für eine bessere Kompression oder ich kann weniger Aufwand spendieren für eine schlechtere Kompression. Dementsprechend werden also zum Beispiel Filme, die jetzt auf DVD dann ausgeliefert werden, was ja auch MPEG-Kompression ist, von professionellen Dienstleistern, die auch zum Teil mit spezieller Hardware arbeiten, in sehr aufwendiger Weise komprimiert, während man dann vielleicht einen Film, der eben bloß irgendwie mal schnell einen Überblicksclip für irgendeine aktuelle Situation geben soll, entsprechend einfacher komprimiert, dass er schneller da ist. Es ist auch ganz typisch für diese Kompressionsverfahren, dass wir die Dekompression genau beschrieben haben und die Kompression einen gewissen Spielraum hat. Das macht in dem Fall sehr, sehr guten Sinn. Jetzt haben wir ja schon gesehen, das Blockmatching muss nicht unbedingt korrekt sein, gerade wenn man eben Rechenzeit sparen will, kann es uns passieren, dass wir in dem Blockmatching Fehler machen, dass wir vielleicht nicht den optimalen Block gefunden haben, nicht den wirklichen Bestmatch, sondern irgendwie den drittbesten. Trotzdem ist es so, dass wir, wenn wir das Blockmatching zum gewissen Grad sozusagen betreiben, dass wir dann auch schon eine ganze Menge sparen können, weil nämlich diese Differenzbilder trotzdem eben recht klein werden. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo wir jetzt in dem Referenzframe diese vier Blöcke gefunden haben und oder glauben gefunden zu haben, die zu dem Zielframe passen. Und in dem Fall sind es tatsächlich die richtigen, der Differenzframe ist gleich 0. Dort unten ist es ganz ähnlich, allerdings haben wir jetzt nicht so sauber gearbeitet und man sieht zumindest der vierte Block, also der rechts unten hier, bei dem haben wir nicht wirklich den besten Match. Das bedeutet, wenn wir das verschieben, dann kommt sowas raus im Zielframe. Also zunächst mal ein falsches Bild, aber nicht ganz falsch. Es ist halt entspricht nicht ganz dem, was das Originalbild war. Das Ganze wird dadurch kompensiert, dass wir ja immer das Differenzbild zwischen unserem jetzt durch Bewegungskompensation noch modifizierten Originalbild und dem tatsächlichen Bild erzeugen. Das heißt, wir haben ja immer sozusagen das Bild, das wir sozusagen aus dem Referenzframe durch Verschiebung erzeugen können und dann das Bild, wie es tatsächlich ist, wie das Frame n plus 1 ist. Sozusagen eine vorhergesagte Version des Zielframes n plus 1 und die echte Version, wie wir es vorher bei der Prädiktion von Bildern auch hatten. Da gab es den R-Wert und den P-Wert und das hier ist sozusagen der P-Wert und wir bilden ja immer die Differenz zum R-Wert, also den echten Wert und das ist die Differenz. Und jetzt ist hier rechts die Differenz dargestellt, also auch wenn so ein Fehler passiert, dann ist diese Differenz relativ lokal. Also das ist im Vergleich dazu, dass wir das ganze Bild speichern müssten, ist das immer noch eine ganze Menge Gewinn. Und auch im Vergleich dazu, dass wir eben die Differenz zwischen den beiden Bildern so speichern würden, ist es ein gewaltiger Gewinn, weil wir da ja nun den ganzen großen Kreis sozusagen als Differenz auffassen müssen. Also diese Differenzframes haben einen sehr, sehr starken sozusagen Effekt, der uns hilft, die Kompression zu betreiben. Ich glaube, das Ganze wird vielleicht deutlicher, wenn ich mal versuche, das mit einer Demo zu illustrieren. Mal schauen, ob das funktioniert, weil die Demo interessanterweise nur unter Windows geht. Das ist, wenn wir nachher gleich nochmal genauer anschauen, aber damit man schon mal eine Vorstellung hat, also das ist sozusagen diese Szene, von der vorher die Rede war, so ein ganz klassisches Beispielvideo, das aus dieser MPEG-Kompressionsfamilie stammt. Das ist jetzt, war das Originalvideo. Jetzt kommt ein Video, das sozusagen nur die prädizierten Frames umfasst, ohne dass die Differenzbildkodierung angewendet wird. Und da sieht man, dass da relativ, das springt zwar schon an den Strukturen, das ist so ein Mast, der hat zuerst mal einen Knick und dann wird er wieder gerade, aber die Vorhersage ist gar nicht mehr so schlecht. Und ich kann natürlich auch die Differenz, die tatsächlich kodiert wird, die Differenzbilder mir anschauen. Da sieht man allerdings, dass dazwischen immer wieder ein richtiges Bild kommt. Das werden wir uns gleich anschauen, warum. Und dazwischen sind dann, den großen Teil der Zeit ist es alles grau. Das sind diese Differenzbilder, die tatsächlich kaum Informationen tragen. Und dann kann man hier, glaube ich, auch noch die Bewegungsvektoren überlegen. Jetzt sind da so Pfeile dran, so gerade Striche. Und da sieht man, dass es im Wesentlichen hier lauter Querlinien sozusagen auf dem Bild drauf liegen. Wir schauen uns das Beispiel noch mal ein bisschen genauer an gleich, weil man dazu noch ein bisschen mehr Begriffe aus der MPEG-Kompression selber braucht. Ja, also MPEG 1.2. Was ist denn das jetzt wieder? Also wir haben ja die Moving Pictures Expert Group uns schon mal irgendwie klar gemacht, was das ist. Also eine Expertengruppe bei der internationalen Standardorganisation, die sich um Bewegtbilder kümmert. Die ist in starker Abstimmung mit der JPEG-Gruppe, das heißt, wo es geht, werden JPEG-Standards benutzt. Und ähnlich wie bei JPEG oder auch bei verschiedenen anderen Standards wird nur der Decoder spezifiziert und wie man letztlich kodiert. Da gibt es zwar Vorschläge, aber das ist frei. Und wir haben uns ja mit MPEG 1 und seinen verschiedenen Layern schon mal befasst. Also MPEG 1 stammt von 1992 und hatte grundsätzlich mal den Ansatz, dass wir Videos so komprimieren wollen, dass wir mit der Datenrate einer Audio-CD hinkommen. Das ist 1,8 Megabit pro Sekunde. Davon muss man natürlich die Audiokanäle auch noch unterbringen, also 1,25 Megabit pro Sekunde fürs Video. Diese Audio-CD quasi, Spezifikation der Audio-CD, auf der aber in Wirklichkeit Video drauf ist, die haben Sie vielleicht auch schon mal in der Hand gehabt, also zumindest im asiatischen Bereich sind die extrem verbreitet, das sind die sogenannten Video-CDs. Die haben eine MPEG-1-Kompression und dafür ist zunächst mal das MPEG-1 auch entwickelt worden, dass man eben Video auf eine Audio-CD bringt. Die Auflösung dabei ist das sogenannte ZIFF, was also 352 x 288 Pixel ist, also ziemlich klein. Und wenn Sie größere Auflösungen machen, dann müssen Sie es hochrechnen, dann müssen Sie entsprechend schlecht in der Qualität. Das MPEG 2 ist relativ kurz danach schon standardisiert und ist eigentlich von der Technik her gar nicht so viel anders als das MPEG 1. Der Hauptunterschied ist, dass das MPEG 2 eine Vielzahl von verschiedenen Spielarten erlaubt, nämlich zwischen 82 Megabit pro Sekunde, also sehr schmalbandigen und sehr breitbandigen Übertragungskanälen, und dass ich die Qualität skalieren kann. Das schauen wir uns auch nochmal gleich an. MPEG 2 ist, was das auch jeder von Ihnen permanent nutzt, wo MPEG 2 eingesetzt wird, ist im digitalen terrestrischen Fernsehen, also eigentlich nur noch im terrestrischen Fernsehen, weil das analoge terrestrische Fernsehen abgeschaltet ist, also DVB-T. Und natürlich auch im DVB-S und DVB-C, also überall im digitalen Fernsehen. Und auf der DVD. Und eine Variante davon, das H264, auch auf der Blu-ray-Disc, das ist also auch sehr ähnlich dazu, aber auf der DVD wird wirklich das reine MPEG 2 benutzt. Und von der Audio-Seite her ist es auch viel flexibler, da haben Sie 5 Audiokanäle. Dem Ganzen ist sehr viel später, 2000, das MPEG 4 gefolgt, also mit vielen zusätzlichen Möglichkeiten, aber vor allem einer besseren Kompression. Bei Audio haben wir uns das ja schon genauer angeschaut. Wenn wir gerade bei MPEG sind, Sie werden, wenn Sie bei MPEG nachlesen, auch mal MPEG 7 treffen oder MPEG 21 oder MPEG A, B, C, D, E. Das sind alles weitere Standards, die MPEG-Gruppe gemacht hat und an denen sie zum Teil noch arbeitet. Das sind aber alles keine Kompressionsverfahren. Also glauben Sie nicht, dass MPEG 7 besser ist als MPEG 4 oder so. MPEG 7 macht einfach was ganz anderes. Das ist ein Metadatenstandard, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, dieses Bild kann man sich nicht ganz sparen, wenn man mit MPEG 2 zu tun hat. Es gibt sozusagen die Spielarten wieder, in denen MPEG 2 Video unterstützt. Da gibt es sogenannte Levels und Profiles. Levels ist im Prinzip sozusagen die Größe des, wenn Sie da rechts die Zahlen anschauen, die Größe des Bildes in Pixeln. Bei Low haben Sie also die 352 x 288, bei Main 720 x 576 und dann gehen Sie in Fernsehauflösungen, dann gehen Sie in die HDTV-Auflösungen bei den Levels. Und die Profiles sind sozusagen Komplexitätsstufen oder Varianten, wie das Ganze ausgebaut wird. Dort sehen Sie insbesondere, dass verschiedene Chroma-Subsampling-Verfahren benutzt wird, also 420, 422 wird eingesetzt oder an manchen Stellen gibt es auch die Wahl, also ich glaube hier gibt es auch 420 und 422, wo das W steht. Und es gibt nun zwei spezielle Varianten, das eine ist die Skalierbarkeit nach Signal-Noise-Ratio, SNR, und die räumliche Skalierbarkeit, in die müssen wir jetzt nicht ins Detail einsteigen, aber zum Beispiel die Skalierbarkeit nach SNR, Signal-Noise-Ratio ist das, was man im digitalen Fernsehen benutzt. Dabei geht es darum, dass so ein digitales Signal nicht komplett sozusagen von einem Moment auf den anderen von voller Qualität in was vollkommen Zerstückeltes umspringen soll, sondern dass man sowas hat, was man Graceful Degradation nennt, dass man das Signal zerlegen kann in mehrere Teilsignale. Eins wird so übertragen, dass es sehr robust gegen Störungen ist und Zusatzinformationen so, dass man sie zur Not, wenn sie gestört sind, ausblenden kann. Und damit hat man die Möglichkeit, sozusagen das Bild immer noch sozusagen in der Basis Information auch bei Störungen zu übertragen. Das ist also ganz speziell für digitales Fernsehen da. Ja, ich glaube, man muss nicht in die einzelnen Blöcke eingehen. Was vielleicht noch interessant ist, denn wenn jemand sowas schreibt wie MP@ML bei MPEG-2, dann heißt es Main Profile at Main Level. Also hier oben Main Profile at Main Level. Können Sie in die Tabelle reingehen und sehen, das ist also hier auf 15 Megabit pro Sekunde klassisches Fernsehen ausgelegt. So, unabhängig davon, ob das jetzt MPEG-1 oder MPEG-2 ist, wird hier ein Strom aufgebaut, den hat man vorher so ein bisschen schon gesehen, der aus verschiedenen Frame-Typen besteht. Sie können sich vielleicht erinnern, in der Demo, da war so was Komisches, dass mal das Bild aufgeblitzt hat und dann ist es wieder grau geworden. Es wird das Bild aufgeblitzt und wieder grau geworden. Das haben alle diese Ströme, diese MPEG-Ströme so an sich, dass sie in verschiedene Arten von Frames unterteilt sind. Es gibt sogenannte Intra-Frames und Frames, die aus Interframe-Beziehungen ausgerechnet werden. Also die Intra-Frames, die heißen deswegen I-Frames oder E-Frames, das sind richtige Bilder wie klassische JPEG-Standbilder. Da wird also ein Bild aus dem Videostrom genommen und innerhalb des Bilds, ähnlich wie in JPEG, komprimiert. Und nachdem wir ja jetzt ungefähr wissen, wie groß die Bilder sind, kann man die sogar in Byte ausrechnen. Das wird so ungefähr 7:1 Kompression angewendet. Und normalerweise ist jedes 15. Frame in dem MPEG-Strom ist wirklich so ein I-Frame. Das ist einfach ein Standbild, in dem nur intern komprimiert wird. Da setzt man quasi wieder ein, um sicherzustellen, dass bei diesen verschiedensten Prädiktionsverfahren nicht irgendwie mal sich Rundungsfehler oder so aufschaukeln, dass das Bild kaputt geht. Dazwischen benutzt man sogenannte Predicted Frames, die so funktionieren, wie ich es vorher erklärt habe, mit der Bewegungskompensation und der Differenzbildung. Also ein P-Frame wird durch Bewegungskompensation und Differenzbildung gebildet und dann weiter nochmal komprimiert. Und dadurch, dass die Bewegungskompensation schon so viele Redundanzen sozusagen rausnimmt und die Differenzbildung auch, kommt man auf ein ungefähr 20:1 Kompressionsverhältnis. Und meistens macht man zwischen zwei I-Frames 3 P-Frames. Und nachdem jedes 15. Frame bloß ein I-Frame ist, muss da noch was dazwischen kommen. Es kommen noch sogenannte B-Frames dazwischen, B-Frames, die sind bidirektional vorhergesehen, die schauen wir uns gleich nochmal an, die sind quasi interpoliert zwischen zwei Bildern. Also die Darstellungsreihenfolge ist immer so, dass man ein I-Frame hat, dann kommt nach drei weiteren Bildern ein P-Frame und die Lücke dazwischen wird mit B-Frames, also B-Frames aufgefüllt, dann kommen wieder zwei B-Frames, wieder ein P-Frame, wieder zwei B-Frames und irgendwann sind wir dann mal so weit, dass wir ein neues Intra-Frame, neues E-Frame anfangen. Und eine solche Sequenz, die also von dem E-Frame angeht, dann verschiedene Predicted Frames hat, bis ein neues E-Frame kommt, die hat den schönen Namen Group of Pictures, GOP. Das ist also sozusagen die größte Einheit der Codierung. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen verzwickter dadurch, dass wir eine Übertragungsreihenfolge haben, die davon abweicht. Weil diese bidirektional vorherberechneten Bilder, die sollen interpolieren zwischen einem Bild und dem anderen. Und um die Interpolation zu machen, muss ich natürlich die beiden Bilder kennen, zwischen denen ich interpoliere. Das heißt, in der Praxis muss man dann zuerst mal das andere Bild übertragen, das heißt in dem Fall das P. Also ich habe das E-Frame und das P-Frame und dann die beiden Bilder, die zwischen dem I und dem P interpolieren, dann das nächste P-Frame, die beiden Bilder, die zwischen dem P und dem P interpolieren, dann das nächste E-Frame, dann geht es so weiter. Also das heißt, die Reihenfolge, in der die Bilder übertragen werden, ist nochmal ein bisschen eine andere, als die, in der sie tatsächlich angezeigt werden. Ja, dann haben wir in MPEG 1 und 2 auch so eine Blockeinteilung. Das ist so ganz ähnlich wie bei JPEG, allerdings werden die ein bisschen typischerweise größer gewählt. Wir brauchen also Blockeinteilungen, die irgendwie Vielfache von 8x8 sind und die mit diesem Chroma-Subsampling zusammenpassen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man 16x16 Pixel-Makroblöcke nimmt und dann haben wir natürlich die Kanäle auch noch, also dass man dann 16x16 im Y-Kanal und 8x8 im U- und im V-Kanal zum Beispiel nehmen kann. Die Struktur ist dann also insgesamt so, wenn Sie so eine Videosequenz anschauen, ist eine Group of Pictures, besteht wie gesagt aus einem E-Frame, dann aus B-Frames, aus einem P-Frame, B-Frames, P-Frames, B-Frames und so weiter. Also die Sequenz besteht aus Groups of Pictures. Ein einzelnes Picture, in dem gibt es noch die Einheit von mehreren Makroblöcken, die in einer Zeile hintereinander folgen, das ist ein sogenannter Slice. Und wenn Sie jetzt einen Makroblock aus dem Slice rausnehmen, ist das natürlich wieder ein Makroblock, der aus bis zum Beispiel in dem Fall 4 Blöcken besteht und dieser Block hat dann 8x8 DCT-Koeffizienten. Das heißt, es ist eine Struktur, in der letztlich am Ende wieder diese 8x8, also diese 64 Koeffizienten aus der diskreten Kosinustransformation vorkommen. Und wenn Sie es noch sozusagen hierarchisch nochmal zerlegen, dann ist es so, dass natürlich jede dieser Untereinheiten in der Dateistruktur wieder so einen Kopf voran hat, so eine Kopfinformation. Das kennen wir jetzt bei den Dateien schon langsam. Das heißt, die ganze Sequenz hat einen Header ganz am Anfang. Dann kommt natürlich, also es kommen verschiedene Sequenzen in Namen. Eine Sequenz hat einen Header, das ist hier Sequence Header. Dann kommen verschiedene Groups of Pictures, GOPs. Jede GOP hat wieder ihren Header auf dem GOP-Layer. Da sind Pictures drin, davon hat wieder jedes seinen Header. Das besteht aus verschiedenen Slices. Jedes Slice hat seinen Header, das besteht aus verschiedenen Makroblocks. Jeder Makroblock hat seinen Header, besteht aus verschiedenen Blöcken, die hier mit B0 bis BN bezeichnet sind. Und dann geht es in den jeweiligen Block rein und dort wird dann unterschieden zwischen den differenziellen DC-Koeffizienten, also die prädiktive Kodierung für die DC-Koeffizienten und dann die Lauflängenkodierung für die AC-Koeffizienten. Also es ist schon eine relativ komplexe Struktur, die aber auf allem dem aufbaut, was wir bis jetzt gesehen haben. Was ich noch nicht so richtig erklärt habe, sondern bloß so ein bisschen gesagt, ist die bidirektionale Bewegungskompensation, was das eigentlich bedeuten soll. Dort haben Sie ein Zielframe, das ist jetzt hier N+1, das zwischen zwei Referenzframes, nämlich dem vorhergehenden und dem nachfolgenden, sozusagen bestimmt werden soll. Und ich suche nun für einen Block aus dem Zielframe, also wieder jetzt in dem Beispiel hier dieser Block, den wir vorher hatten, hier linke untere Ecke von dem Ball, suche ich ein Best Match sowohl in dem Referenzframe N als auch im Referenzframe N+2, also sowohl im vorhergehenden als auch im nachfolgenden. Und damit kriege ich natürlich zwei Vektoren. Und die speichere ich auch ab und werde dann zum Anzeigezeitpunkt aus diesen beiden Referenzframes durch Anwendung dieser Verschiebung mir ein neues Bild, eigentlich zwei neue Bilder zunächst mal berechnen und zwischen den beiden bilde ich den Durchschnitt. Da wird wirklich interpoliert zwischen den Zweien. Das ist im Prinzip eine Idee, dass ich sozusagen noch mehr Informationen in diese Verschiebungsvektoren reinstecke als bei der ersten unidirektionalen Kompensation. Das ist das Einzige, was jetzt auf der Ebene, wie wir es hier diskutieren, wirklich ein großer Unterschied zwischen MPEG 2 und MPEG 1 ist. Also MPEG 2 kennt diese bidirektionale Kompensation, die B-Frames. Bei MPEG 1 sind die B-Frames nicht vorhanden. Ja, das ist bloß nochmal zur Erinnerung, wie so ein Algorithmus oder Illustration vielleicht, wie so ein Algorithmus ausschauen könnte. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, diese ganzen Prädiktionen auszurechnen. Das versteht man eigentlich nur, wenn man hier bei der Bewegungskompensation anfängt. Also es wird immer ein Bild ausgerechnet, das uns sozusagen die aktuelle Prädiktion ist für ein B-Frame oder P-Frame. Nehmen wir bloß ein P-Frame. Und wir haben das aktuelle Bild, das tatsächlich da ist, rechnen die Differenz aus, bilden die DCT, quantisieren das, kodieren das, geben es aus. Und dieses Bild wird nicht bloß ausgegeben, sondern gleichzeitig sozusagen zurückgerechnet. Also immer das Bild, das ich ausgebe, wird invers quantisiert, es wird die inverse Kosinustransformation gemacht, es geht in die Bewegungskompensation rein und damit habe ich das Vergleichsbild, mit dem ich das nächste Bild dann vergleiche. Also ich muss, das soll diese Folie besagen, ich muss natürlich, damit ich den richtigen Vergleich habe, das, was dann tatsächlich zum Dekodierungszeitpunkt zur Verfügung steht, muss ich mit dem dekodierten Bild vergleichen. Das heißt, ich werde beim Codierer immer das letzte Bild sozusagen, das ich zuletzt ausgegeben habe, wieder dekodieren und das als Vergleich nehmen für die Bewegungskompensation und Differenzbildung. Dann rechne ich das aus und dann kommt wieder die Dekodierung des gerade ausgerechneten Bilds als Vergleich für das nächste. Also insofern ist es schon ein relativ aufwendiges Verfahren. Also beim B-Frame-Codierung muss ich natürlich noch zwei, also das Vorher und das Nachher des Bildes haben. Das heißt, ich muss die natürlich auch speichern, die Bilder, die ich da habe. Gut, das denke ich ist zunächst mal klar, wie die I-Frames, die P- und B-Frames codiert werden, wie JPEG im Wesentlichen. Eine Sache sollte man vielleicht an der Stelle zugeben, es ist kein normales JPEG, sondern es werden Verluminanz und Chrominanz feste Quantisierungstabellen vorgegeben. Also dieses Phänomen, das man in JPEG hatte, dass man die Quantisierungstabellen einstellen kann, zum Beispiel über so einen Stellregler, wie stark will ich komprimieren, das haben sie an der Stelle nicht. Die sind vorgegeben, diese Quantisierungstabellen. An der Stelle können Sie nicht eingreifen. Sie können an anderen Stellen eingreifen, also zum Beispiel eben, welchen Algorithmus Sie wählen. Da gibt es oft Einstellungen, eben wie intensiv sozusagen, wie genau nach dem Best Match gesucht werden soll, nach welchem Verfahren. Vielleicht an der Stelle nochmal der große Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verfahren. Wir haben es also hier mit dem unsymmetrischen Verfahren zu tun, wo die Codierung sehr aufwendig ist und die Dekodierung schnell geht. Die hohe Kompression ist damit natürlich erreichbar, aber mit entsprechendem Aufwand. Es gibt auch symmetrische Kompressionsverfahren, zum Beispiel bei Video oder DV-Standard, der im Wesentlichen bloß Chroma-Subsampling und Intra-Codierung, also so eine Art JPEG-Codierung innerhalb der einzelnen Bilder macht. Bei dem ist die Codierung genauso schnell fast wie, oder eigentlich genauso schnell wie die Dekodierung. Was große Vorteile hat natürlich, um gleich komprimiert aufzuzeichnen. Das ist ja auch gerade, was man in Videokameras sehr häufig benutzt, weil die eben direkt das Bild sozusagen komprimieren müssen. Wenn ich mit MPEG hochkomprimiert aufzeichnen will, dann ist das zeitaufwendig und für eine Realzeitaufzeichnung nicht gut geeignet. Es gibt zwar Kameras, die in MPEG aufzeichnen, aber die haben dann entsprechend keine so hohe Kompression da drin. So, an der Stelle kann man vielleicht jetzt wieder in diese Software reinschauen, die ich vorher schon mal ganz kurz gezeigt habe. Hier steht der Link, wo die Software herkommt, die kann man dort auch anschauen. Ich glaube, um sie komplett zu installieren, muss man, glaube ich, irgendwie sich dort registrieren oder irgendwie als Ausbildungseinrichtung deklarieren. Ja, vielleicht mal ein bisschen interessantere MPEG-Stream, das ist dieses Flyby. Und den schauen wir uns jetzt erstmal Decoded Frames, einfach den Film an. Das ist einer, in dem ziemlich viel Bewegung vorkommt. Sie sehen jetzt, dass da gleichzeitig irgendwie rechts unten hier eine Folge lief von Buchstaben und die können Sie jetzt besser verstehen als vorher. Dort steht nämlich IP, BBB, P, BBP, BB und so weiter. Das sind also die P- und B-Frames. Das ist die Folge der dekodierten Frame-Typen, wie die der Reihe nach kommen. Das Ganze ist also ein MPEG-1-Code. Und das ist jetzt ganz einfach dekodiert. Das ist relativ langweilig, da muss man es erstmal zu Ende laufen lassen. Das ist die reine Prädiktion. Na gut, da sieht man jetzt keinen so großen Unterschied wahrscheinlich. Also man sieht, jetzt hat man es, glaube ich, ganz deutlich gesehen, dass das so seine Form gerade verloren hat. Was daran liegt, dass jetzt sozusagen die Differenzen nicht drauf kodiert werden, sondern nur die Vorhersage. Das ist jetzt das reine Differenzbild sozusagen als Video abgespielt. Und da sehen Sie, dass eben der Bereich, in dem wirklich Differenzen passieren, eben sehr, sehr klein ist. Und jetzt spielen wir es vielleicht mal Frame by Frame ab. So, das ist jetzt sozusagen die Version, in der wir die Differenzen sehen und noch zusätzlich diese Bewegungsvektoren dabei haben. Und jetzt sehen Sie, das sind alles Differenzbilder hier. Man sieht auch dort unten, dass es ein B- und ein P-Frame ist, die dekodiert werden. Und dazwischen kommt immer mal wieder so ein E-Frame, also jetzt eins, in dem wirklich das Bild so komplett neu kodiert wird. Das sind diese ganz schwarzen Bilder, in dem Fall ist schwarz natürlich einfach bloß der Weltraum. Und jetzt kommt dieses Raumschiff auf uns zu, was dazu führt, dass wir diese Bewegungsvektoren hoffentlich relativ deutlich sehen. Also hier diese Striche, die da dran sind, das sind die, da sieht man es jetzt relativ deutlich, das sind die Bewegungsvektoren, die sozusagen für die einzelnen Blöcke ausgerechnet werden. Also man sieht, ein großer Teil des Bildes ist sowieso gleich zu dem anderen, der ganze Hintergrund im Weltraum und die einzelnen Blöcke von dem Raumschiff, für die ist jeweils ein Bewegungsvektor ausgerechnet worden. Man sieht auch, dass die Berechnung nicht genau stimmt, weil das Raumschiff müsste sich ja eigentlich ziemlich in der gleichen Richtung bewegen. Die einzelnen Blöcke variieren so ein kleines bisschen in der Richtung, aber grob bewegen sich die natürlich dahin, wo sich das Raumschiff auch bewegt. Ja, da sieht man es also auch nochmal deutlich, die einzelnen Blöcke, wie sich die, wie hier sozusagen für einen Block eine Bewegung tatsächlich ausgerechnet wird. Ja, ich denke, das sollte als Beispiel dafür reichen, das auch zu zeigen, dass das eben keine graue Theorie ist. Also wie gesagt, MPEG 1 und MPEG 2 sind große Familien von Standards. MPEG 2 vor allem enthält ganz viele verschiedene Einstellmöglichkeiten und es sind Standards, die sehr, sehr, sehr weite Verbreitung haben, eben gerade dadurch, dass sie eben in diesen Unterhaltungselektronikprodukten drin sind, aber an vielen anderen Stellen auch. Aber es sind natürlich nicht die einzigen Videodatenformate. Eins trifft man sehr, sehr oft, das ist das sogenannte Motion JPEG. Das ist eigentlich kein Standard und auch gar kein so richtig festgelegtes Format. Das ist einfach eine Folge von JPEG-Bildern. Die hat allerdings den großen Vorteil, dass die für einen Bildschnitt, für einen Filmschnitt sehr viel einfacher ist, als wenn man so einen MPEG-Strom hat, bei dem ja die einzelnen Bilder oft dann keine richtigen Bilder sind, sondern Differenzbilder, aus denen man das richtige Bild erst ausrechnen muss. Und das trifft man an ganz vielen Stellen, nämlich diese kleinen Filmclips, die Fotokameras machen, gerade einfache Fotokameras, die werden sehr oft als einfach Folge von JPEG-Bildern abgelegt. Wird auch dann als Standard irgendwie erwähnt, aber es ist kein echter Standard. JPEG 2000 ist tatsächlich ein Standard, ein Bildstandard, der eine offizielle Motion JPEG 2000 Erweiterung hat. Also Motion JPEG 2000 ist tatsächlich ein Standard, aber eben entsprechend nicht so verbreitet. Jetzt haben wir irgendwie so viele JPEGs und MPEGs und so gehabt und ganz viele Nummern. Eins ist irgendwie komisch, wir haben jetzt irgendwie kein MPEG 3 getroffen. Wir haben zwar MPEG Audio Layers 1, 2, 3, die zu MPEG Video Standard 1 und 2 gehören, aber MPEG Video Standard 3 ist irgendwie durchs Raster gefallen, gibt es nicht. Es ist tatsächlich so, dass es ursprünglich geplant war, einen MPEG Video Standard 3 zu entwickeln. Und zwar sollte es so sein, dass es MPEG 1 Video gibt für die Audio, also für die CD, angelehnt an der Audio-CD, dann MPEG 2 ganz flexibel für alle möglichen Plattformen bis hin zum Standardfernsehen. Also auch, dann gibt es ja die Super-Video-CD, die zum Beispiel MPEG 2 verwendet. Und dass es dann MPEG 3 geben sollte, das für High-Definition-Fernsehen gedacht ist. Allerdings ist außerhalb Europas, muss man sagen, in den USA und zum Teil auch in Asien, High-Definition-TV sehr viel schneller eingeführt worden, als man damals geglaubt hat. Das heißt, man musste den Standard, den MPEG-2-Standard ganz schnell so hochrüsten, dass er HDTV mit unterstützt hat. Und dementsprechend hat MPEG 2 dann irgendwann mal alles abgedeckt, was für MPEG 3 gedacht war. Und darum hat man die MPEG 3-Aktivität komplett aufgelöst. Also deswegen wird es nie mehr ein MPEG 3 geben. Das ist quasi der HD-Teil von MPEG 2, das war mal geplant als MPEG 3. Und vielleicht auch nochmal, wenn ich jetzt vorher mit Europa und USA geredet habe, jetzt wird er bei uns HD-Fernsehen gerade massiv beworben. Warum Europa so viel später dran ist, ist einerseits, weiß nicht, so eine allgemeine Zögerlichkeit und andererseits auch der Grund, dass wir auf den neuen Standard, auf das MPEG 4 aufsitzen. Das europäische HDTV ist MPEG 4 HDTV und nicht dieses alte MPEG 3 bzw. in MPEG 2 eingeflossen. Also es ist tatsächlich ein besseres sozusagen. Ja, dieses MPEG 4 ist 1993 gestartet worden und 2002 standardisiert und ist mit einer zweiten Gruppe von Standards so ein bisschen stark verheiratet, wie man sieht, nämlich die mit H-Punkt angehen, die H-Punkt 260 und folgende. Diese Standards, die mit einem Buchstaben und einem Punkt anfangen, das sind traditionell die Standardnummern, die von der International Telecommunications Union, also der ehemaligen CCITT, vergeben werden, also die Standardisierung aus dem Telekommunikationsbereich. Was kann denn das MPEG 4 so alles? Also erstens mal ist es kompliziert, den Standard zu lesen ist viel Arbeit, sind 540 Seiten. Es ist im Prinzip ein Baukasten von verschiedenen Coding-Tools, über die ich gleich noch mal ein bisschen was sagen werde. Aber im Kernstück ist es ein ganz ähnlicher Kompressionsalgorithmus wie MPEG 2. Blockbasiert, Bewegungskompensation, Entropiekodierung, DCT, alles wie es dort war. Es gibt ein paar kleine Dinge. Erstens gibt es in der Bewegungskompensation kleinere, feinere Blöcke, die sind kleiner als bei MPEG 2 und dadurch eine genauere Bewegungskompensation möglich. Und zweitens wird innerhalb eines Frames auch nochmal mit Prädiktion gearbeitet. Das ist ähnlich, wie wir es vorher bei den verlustfreien Kompressionsverfahren gesehen haben, wo man mit Prädiktoren für die einzelnen Pixel arbeitet. Das Interessantere ist schon dieser Toolkit. Also man kann in MPEG 4 Medienobjekte definieren, also Datenformen sozusagen, die auf dem Bild erscheinen, die unregelmäßige Grenzen haben, also nicht jetzt ein Rechteck oder sowas sein müssen, sondern einfach irgendeine Kontur, eine beliebige. Ich kann damit also einen Hintergrund und eine Person sozusagen voneinander abgrenzen, kann zum Beispiel in der Szene eine Person durch eine andere austauschen oder auch irgendwelche synthetischen Personen einfügen. Ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel Sprachsynthese zu kombinieren damit, dass ich auch die Bewegung von Gesichtern animieren kann. Da gibt es eigene Algorithmen, die mir die Animation von menschlicher Sprache sozusagen als Lippenbewegungen erlauben. Damit habe ich sozusagen ein Verfahren, mit dem ich das Video ganz stark interaktiv gestalten könnte. Und so ein MPEG-4-Strom oder eine Szene aus MPEG-4 kann also wirklich so aussehen, dass es dort Personen gibt, die im Prinzip austauschbar sind, deren Form ich austauschen kann, deren Audio-Repräsentationen, Stimmen ich zum Beispiel austauschen kann, dass es Objekte gibt wie, was weiß ich, eine Lampe oder so, die vorkommt, die ich ändern kann, ob sie leuchtet oder nicht. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip eine sehr, sehr stark strukturierte Szene, eine hierarchisch strukturierte Szene, wie im Prinzip genau so, wie der Szenegraf in den 3D-Darstellungen, wem das was sagt, wem es nichts sagt, der kommt im Laufe des Studiums da auch noch drauf, was das ist. Also eine hierarchische Darstellung der ganzen Szenerie. Das ist das Binary Format for Scenes, das BFS. Also das Ganze ist im Prinzip, und da gibt es auch in der Industrie alle möglichen Experimente damit, gedacht, um interaktive Videos zu gestalten, interaktive Produktpräsentationen, interaktives Video, wo ich zum Beispiel Sprachversionen umstellen kann, den Sprecher meiner Wahl auswählen kann, wie so beim Navigationssystem, aber eben dann auch visuell eben einen Mann durch eine Frau austauschen kann oder so, wo ich virtuelle Konferenzen habe, wo ich Leute da sitzen habe, die zwar vielleicht bloß übers Telefon eingebunden sind, aber wo ich sozusagen ein animiertes Bild der Personen sehe. Das sind so Anwendungsbereiche, die für MPEG 4 angedacht sind. Und auch da sind wir jetzt wieder in einem Bereich, wo die Standards viel weiter sind als die Anwendungen. Also die Standards liegen alle da und werden nur in Nischen tatsächlich genutzt. Also ich habe es gerade in einigen Industrieprojekten gesehen, wo man wieder versucht hat, das MPEG 4 einzusetzen. Das geht auch, aber letztlich ist sozusagen der praktische Nutzen, der von den Kunden angenommen und dann in Mehrwert umgesetzt wird, in mehr Umsatz oder so, der ist momentan noch zu gering, um das tatsächlich im großen Maßstab einzusetzen. Ja, noch eine Geschichte, die ich vorher ganz kurz erwähnt habe. Das MPEG 4 ist ja mit den H-Punkt-Standards ganz eng verknüpft und die begegnen einem auch immer wieder H261, H263, H264. Das sind, wie gesagt, Entwicklungen der CCITT bzw. ITOT, also der Telekommunikationswelt, die von der Idee her aus der Videokonferenz kommen, wo man zunächst mal auch auf die Bandbreite 64 Kilobit pro Sekunde, die aus dem ISDN stammt, gedacht hat und dann auch Vielfache davon hat. Und da stehen hier ein paar Details, was die zulässigen Größen sind. Will ich jetzt gar nicht alles runterbeten. Das Wesentliche ist, dass dieses H261 und H263 Standards, dass die im Prinzip von der Idee her ganz ähnlich funktionieren wie die MPEG-Standards. Das heißt, ich habe I-Frames und P-Frames und keine B-Frames. Also es ist ganz ähnlich zu MPEG 1, kann man sagen. Mit ein bisschen anderen Festlegungen, was jetzt die Pixelgrößen betrifft und das Subsampling, die Datenraten. Aber es sind im Prinzip von der Idee her wie MPEG 1 angelegt. Spannend ist der H264-Standard, der vorher schon mal ganz kurz aufgetaucht ist, weil der hängt wirklich mit dem MPEG 4 zusammen. Das war jetzt eine Zusammenarbeit wirklich zwischen der ISO und der ITU, also so wie diese Joint Pictures Expert Group, gibt es hier auch eine Gruppe, die zusammengearbeitet hat, nämlich dieses Joint Video Team hat es geheißen, JVT. Das waren also die MPEG-Spezialisten, die letztlich an MPEG-4 gearbeitet haben, und von der ITU, die Video Coding Experts Group, die also H261 und H263 entwickelt haben, die haben sich zusammengesetzt und haben einen Standard entwickelt, Advanced Video Coding heißt der Videokodierungsstandard in H264 und in MPEG-4 ist. Also es gibt in MPEG-4 und H264 im Prinzip einen gemeinsamen Videostandard, der also in MPEG-4 nur eine von möglichen Optionen ist, aber eben Bestandteil von MPEG-4 ist. Und da kommen also jetzt eine Reihe von zusätzlichen Techniken noch mit rein, über die wir jetzt vielleicht auch nicht im letzten Detail reden müssen. Erstens mal ist es so, dass die Prädiktion, da hatten wir bisher ein Referenzframe nur, auf das wir zugegriffen haben, dass das auf mehrere Bilder in der Vergangenheit zugreifen kann, sozusagen mehrere Bilder in die Vergangenheit rein analysieren kann und damit den Trend von Bewegungen besser festlegen. Wir haben also so eine Long-Term Prediction von Bewegungen. Das ist ein neuer Standard, ein neues Element da drin. Dann ist es so, dass die Bewegungskompensation weder diese festen 16x16 Blöcke oder 8x8 noch 4x4 nehmen muss, sondern dass die Blockgröße variabel ist, je nach Situation. Ich kann also große Objekte sozusagen, die sich bewegen, einen größeren Blob kann ich irgendwie mit einem Bewegungsvektor bewegen und kleine Strukturen mit entsprechend kleinen Blöcken mit jeweils einem eigenen Bewegungsvektor. Ich habe für die Bewegungsvektoren selber auch wieder ein Prädiktionsverfahren, weil ein Bewegungsvektor sich sehr oft nicht sehr unterscheidet von dem eines benachbarten Blockes, genauso wie sich die Helligkeitswerte und die Farbwerte oft nicht unterscheiden, kann ich da auch wieder mit einem Prädiktionsverfahren arbeiten, muss nicht den ganzen Bewegungsvektor abspeichern, sondern bloß die Differenz zum anderen Bewegungsvektor. Und dann gibt es noch eine Reihe von so Spezialtechniken, wie zum Beispiel Filtern, mit denen man am Schluss das Bild ganz gezielt glättet auf die Artefakte hin, die aus dieser Kompression entstehen könnten. Diese Blockartefakte werden ganz gezielt rausgenommen. Und man hat auch in der Entropiekodierung nochmal daraufhin optimiert, dass man das Maximum rausholt. Also zu guter Letzt, das Endergebnis ist so, dass es bei gleicher Datenrate deutlich sichtbar besser ist als zum Beispiel MPEG-2, das ist ganz eindeutig. Jetzt noch zum Abschluss ein paar sozusagen von diesen vielen Buchstabensuppen, noch drei, die einem ab und zu begegnen und die man vielleicht einordnen sollte. Das eine, also das werden sein AVI, ASF und DIVX. Also AVI heißt Audio-Video-Interleave, stammt von Microsoft aus Video für Windows, ist eigentlich kein Standard mehr, den Microsoft so richtig unterstützt. Da gibt es einen neuen, nämlich das ASF. Und wird also auch das Windows Media Video kennen Sie ja auch, das ist Windows Media Audio, sind die Dateiformate, die man heutzutage meistens trifft. Aber das AVI begegnet einem immer noch mal wieder. Das ist im Prinzip auf diesem alten IFF-Format, Resource Interchange File Format RIFF, aufgebaut, das wir schon mal angeschaut haben. Und ist im Prinzip ein Containerformat, in das ich reinlegen kann an Informationen, was ich letztlich dort unterbringen will. Das heißt, ich kann komprimierte, nicht komprimierte Videoinformationen reinlegen, aber es ist einfach ein Strom von Informationen. Ich kann auch mehrere Ströme nebeneinander reinlegen, die werden aber nicht irgendwie miteinander synchronisiert und verzahnt. Das heißt, bei sehr langen Sequenzen kann es mir durchaus passieren, wenn ich jetzt Audio und Video getrennt ablege, dass die zum Beispiel auseinanderlaufen in der Synchronisation. Es ist also kein wirklich aufwendiges und professionelles Format, aber ein sehr einfaches Format, um zunächst mal einen kleinen Clip zum Beispiel irgendwo abzulegen und zu übertragen. Das Microsoft ASF heißt Advanced Systems Format oder auch Active Streaming Format. Microsoft ändert da immer mal wieder die Bedeutungen. Da geht es darum, dass wir nun multimediale Inhalte nicht nur speichern und abspielen, sondern vor allem auch über Netze in Portionen übertragen, sozusagen immer nur das aktuelle Stück, das wir brauchen, zum Weiterspielen übertragen. Das ist der offizielle Nachfolger von AVI. Trifft man vergleichsweise selten, weil das meistens nur bei den Streaming-Servern benutzt wird, aber es ist sozusagen ein ganz wichtiges Format. Die Alternative dazu wäre natürlich das Apple QuickTime-Format, das auch sowohl Streaming erlaubt, als auch parallele Spuren abzulegen erlaubt. Das aber ganz, ganz ähnlich zu MPEG-4 ist, darüber habe ich schon mal ein bisschen gesprochen. Das Letzte, was ich noch vorstellen wollte, ist DIVX. Und da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Phasen sozusagen. Es gibt ein DiffX, das ganz bewusst mit diesem zwinkernden Smiley versehen ist dahinter. Das ist ein Hackerprodukt, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt einen Menschen namens Jerome Rota, der unter dem Codenamen Gay es geschafft hat, Microsofts MPEG-4 DLL zu dekodieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil damals Microsoft ein MPEG-4 DLL bereitgestellt hat, das MPEG-4 DLL geheißen hat, aber nicht standardkonform war. Das hat die offene Community ziemlich aufgeregt. Und dementsprechend sind Varianten davon, die standardkonform sind, publiziert worden. Das war also der Anfang von dem DiffX, in dem komplett auf Standards umgesetzt wurde, zum Beispiel das Audio, weil Microsoft hatte also WMA, Windows Media Audio, in das MPEG-4 eingeschleust, was da überhaupt nicht reingehört. Und in dem DiffX, der DiffX-Variante dieser Microsoft-Bibliothek ist es dann eben ein MPEG-Standard, nämlich MP3. Also das ist der Ausgangspunkt. Aber es ist so, dass der Jerome Rota dann weitergearbeitet hat. Der hat eine Firma gegründet, die an dem weiterentwickelt hat und in einem EU-Projekt mit anderen zusammengearbeitet, mit Universitäten. Und daraus ist ein echter, offener MPEG-4-Codec entstanden. Der heißt OpenDiffX. Und das ist tatsächlich eine MPEG-4-kompatible Implementierung, die als freie Software verfügbar ist. Und da gibt es auch verschiedene Entwicklungen, die darauf aufbauen, die also dann verschiedene Werkzeuge dafür bereitstellen. Ein Beispiel dafür ist XVIT, das ist also DiffX rückwärts. Das ist ein Open-Source-Projekt, das auf der Basis von diesem OpenDiffX arbeitet. Also im Prinzip auch wieder von den Ideen her nichts wirklich ganz grundlegend Neues, sondern die Dinge basieren alle auf den Kernideen, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, weil das letztlich auch wieder auf den MPEG-4-Ideen beruht und die wieder auf denen von MPEG 1 und 2. Also Differenzkodierung und Bewegungskompensation sind die beiden Hauptelemente, die da in der Videokodierung benutzt werden. Ja, ich denke, für so spät am Nachmittag habe ich Ihnen jetzt genügend verschiedene Buchstaben um die Ohren geworfen. Wir treffen uns nächste Woche wieder und dann geht es tatsächlich um ein ganz anderes Thema. Aber bis dann.